Willkommen bei Retten, Helfen, Reden, dem Podcast der Malteser, der euch die Menschen näher bringt, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Egal ob Notfallsanitäter, Ärztin, Hospizbegleiter oder Katastrophenschützerin, wir zeigen sie euch ganz privat und sprechen mit ihnen über ihr Engagement im sozialen Bereich. Hallo, ich bin Patrick Pöhler und euer Host bei diesem Podcast. Vor ziemlich genau 50 Jahren endete der Vietnamkrieg und damit auch der erste große Auslandseinsatz der Malteser. Thomas Reuter war über Jahre vor Ort und hat mir erzählt, wie wichtig die Hilfe war, wie er den Einsatz der Malteser als Teamchef geleitet hat und dass er auch mit über 80 Jahren immer wieder gerne in das Land zurückkehrt. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Retten, Helfen, Reden. Heute gehen wir ein bisschen in die Geschichte der Malteser zurück und widmen uns einem ganz besonderen Auftrag. Wir blicken nämlich zurück auf den Einsatz der Malteser in Vietnam, der genau vor 50 Jahren mit dem Ende des Vietnamkriegs auch zu Ende gegangen ist. Und dazu treffe ich mich heute in Stuttgart mit Thomas Reuter, der damals mit dabei war. Herzlich willkommen, Thomas Reuter.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, Thomas, 50 Jahre ist der Einsatz jetzt her. Wenn du an den Einsatz denkst, was ist das Erste, was dir dabei im Kopf bleibt?
Helfen, gestalten, auch Eindrücke verarbeiten müssen, dürfen, können. Und es hat mein Leben verändert.
Wie sah die Hilfe aus, die ihr damals geleistet habt? Wie lange wart ihr da? Wie lange warst du selber da?
Also die Malteser waren 9 Jahre dort, ich selber war 2 Jahre fest und dann nachher nochmal mit Sonderaufträgen dort bis Anfang April 75. Ich kam 71 bis 73 war ich Teamleiter, 74 war ich im Auftrag von Georg von Truschinski, damaliger Generalsekretär dort, und auch im März 1975, also kurz vor Ende des Krieges, war ich nochmal dort. Unter anderem für eine Spende für den Erzbischof von Hue, der alten Kaiserstadt.
Und wie sah eure Hilfe konkret aus? Was haben die Malteser, was habt ihr damals da gemacht?
Also die Malteser begannen mit dem Aufbau von Gesundheitsvorsorge. Ab 1966. Zuerst in 3 kleineren Gemeinden um Da Nang herum, dann in der alten Stadt Hoi An, heute Touristenmetropole. Und dann wurde beschlossen, ein großes Krankenhaus in Da Nang zu bauen. 180 Betten, mitten in der Stadt. Und das haben meine Vorgänger, trotz Krieg, haben die das durchgezogen. Das war eine der größten Leistungen, die ich sehen konnte. Und als ich kam, war das Krankenhaus fast fertig. Und wir haben dann alle Patienten auch vom Roten Kreuzschiff Helgoland übernommen. Und wir blieben an Land. Also die Malteser waren insgesamt in 4 Gesundheitszentren organisiert. 3 kleinere und dann das große in Da Nang.
Und von der Historie her, wenn ich es richtig gelesen habe, ist es ja quasi ein Auftrag des Bundeskanzlers damals gewesen, dass die Malteser dahin gehen, oder?
Das war eine Erpressung durch den amerikanischen Präsidenten Johnson. Im Dezember 1965 wurde Erhard, ich sage das ganz bewusst, weil ich es weiß, nach Washington zitiert mit der klaren Aussage, ihr Deutsche geht mit Truppen nach Saigon. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Unmöglich. Das war von der Verfassungslage unmöglich, aber auch von der politischen Lage. Und ich kenne die Protokolle. Erhard war schweißgebadet und irgendwie hat man sich rausgeredet, indem er sagte, wir gehen in großem Stil humanitär nach Vietnam. Und dann sind die Malteser mit den größten Aktivitäten, also die Malteser waren damals die größten, das Rote Kreuz mit dem Schiff Helgoland, das aber nach dem Bau des großen Krankenhauses dann zurückfuhr. Und die Konrad-Adenauer-Stiftung, die hatte in Saigon oder bei Saigon ein großes Ausbildungszentrum für junge Männer und Frauen etabliert, das auch sehr gut war.
Das heißt, du hast relativ viel Zeit in Da Nang verbracht. Das Krankenhaus ist da gebaut worden. Es gab vorher nichts, dann gab es das Krankenhaus. Ja. Wie hat die Bevölkerung das angenommen?
Gestürmt haben sie uns. Gestürmt.
Was heißt das? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Kann man sich vorstellen, wir hatten ein 180-Betten-Haus und bereits in den ersten 5 oder 10 Tagen war das mit 350 oder 400 Leuten belegt.
Wo habt ihr das ganze Personal herbekommen? Also klar, ein Teil aus Deutschland, aber ihr habt auch mit vietnamesischen...
Nee, wir hatten 250 vietnamesische Mitarbeiterinnen, meistens Krankenschwestern. Das gab's ja. Und die einzuordnen, anzulernen oder auch mit den deutschen Bedingungen vertraut zu machen oder umdreht, wir mit denen ihren Bedingungen, das war eine der Herausforderungen.
Das ist schon eine Mammutaufgabe gewesen.
Ja, Mammut ist da klein gesagt, ja. Im Nachhinein sage ich, wieso haben wir das eigentlich angegangen? Es war eigentlich eine unmögliche Geschichte, Mission Impossible. Aber ich habe dort gelernt, man muss Fehler machen. Der größte Fehler ist, wenn man nichts macht. Und ich habe wahrhaftig viele Fehler gemacht, aber das Ergebnis zählt. Das war dann noch höher, wie das, was wir vielleicht falsch gemacht haben.
Das heißt, das Krankenhaus ist völlig angenommen worden von der Bevölkerung. Ihr habt viele Verwundete auch da gehabt.
Ich kann zwei Zahlen sagen. Wir hatten eine Ambulanz. Also das Krankenhaus hatte im Vorfeld eine Ambulanz und da war geplant, 80 Patienten am Tag aufzunehmen und zu versorgen. Es waren immer zwischen 500 und 800 vor der Bude gestanden, vor der Tür. Und da muss man jetzt, kann man erahnen, wie macht man sowas, wenn die Not so groß ist?
Wie macht man das denn?
Indem man separiert und indem man das Nein-Sagen lernt, das einem wieder den Strich geht, das einem völlig dagegen ist. Ich kann ein zweites Beispiel nennen. Wir hatten, das war wohl im Jahr 2 oder 73, bekamen wir einen Augenarzt, 72, der Dr. Burkhardt. Als ich herumgesprochen hatte, wir bekommen einen Augenarzt, hatten wir nach 3 Tagen eine Warteliste von 1 Jahr.
Wahnsinn.
Ja, das ist Wahnsinn. Die Not war groß. Da war natürlich auch ein gewisses Urvertrauen in die Deutschen, schon durch die Hospitäler im Kleinen vorher schon aufgebaut. Die machen das. Und wir hatten einen großen Vorteil in unserem Krankenhaus. Das klingt jetzt blöd, wir gaben den Patienten zum Essen.
Mhm. Ihr hattet einen deutschen Koch, glaube ich, auch, ne?
Mehrere. Ja, der Werner Huget, nachher der Ekli. Wir hatten deutsche Küche. Wir hatten eine komplette Küche mit einer vietnamesischen Chefköchin und weiß es nicht, waren es 5 oder 10 Mitarbeiterinnen, die das ganze Gelände verpflegt haben. Völlig unüblich in Vietnam, bis zum heutigen Tag nicht durchgezogen, dass man im Krankenhaus versorgt wird.
Ach, ist das heute auch noch nicht so?
Ja, in der ganzen Welt nicht. Das macht die Familie.
Und ist das nicht schwierig gewesen für einen deutschen Koch, dann den Vietnamesen was zu essen zu machen? Oder gab es da eben die Unterstützung der vietnamesischen
Küche? Ja, die haben zusammengearbeitet. Im Übrigen gab es im Prinzip Reis, viel Gemüse und ein bisschen Fleisch. Also da hat man jetzt auch nicht eine große Auswahl gehabt.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr da über die Zeit gehabt, deutsche Mitarbeiter?
Kann ich nicht sagen. Ein paar hundert. Ich schätze mal, ich nenne eine Zahl, die man aber überprüfen muss. Und ich bitte mich nicht prügeln, wenn ich sage 500.
Und die sind dann aber alle ein Jahr geblieben oder wie war das?
Wir hatten immer 9-Monat-Verträge. Und da gab es welche, die sind 2, 3, 4, 5 Verträge geblieben. Und es gab auch eine ganze Anzahl, die haben es nach einem Vertrag nicht mehr ausgehalten.
Weil das Leid so groß war?
Ja, das ist ein Konglomerat. Das Leid, die Hitze, das Eingesperrtsein, die Form von Arbeit, indem ich nämlich, wenn ich mit denen arbeite, bin ich dann abends auch noch zusammen. Also ich musste als Teamchef oft Curfew festlegen. Curfew heißt nicht mehr aus dem Bau raus.
Was war denn konkret deine Aufgabe? Du sagst, du bist der Teamchef gewesen. Was?
Die Verantwortung für das, dass das Ganze läuft, im medizinischen Bereich null Verantwortung. Aber wenn die Ärzte kamen und sagten, wir haben keine Medikamente mehr und vor allem, wir haben kein Blut mehr.
Die Geschichte habe ich gelesen, die kannst du mal erzählen, glaube ich. Ihr seid dann zu den GIs gegangen.
Ja, also wir haben Blut geholt, ist jetzt flapsig gesagt, wir haben Blut geholt bei den Rikscha-Fahrern. Aber es gab ja Ereignisse, wo wir plötzlich viel Blut brauchten. Und ich kann mich einmal konkret erinnern, ich ging dann in meiner Verzweiflung zum amerikanischen General und sagte, wir brauchen Blut. Und das ist das Verrückte. Diejenigen, also jetzt theoretisch, die morgens geknallt haben von oben, Hubschrauber, die sind dann gekommen, hingelegt und haben 20 GIs und haben Blut gegeben. Und diese Schizophrenität, die muss man aushalten. Das muss man geistig hinkriegen, dass man da nicht verrückt wird.
Auch im Nachhinein, oder? Also ich meine, auch wenn du dann irgendwann rausgekommen bist.
Im Nachhinein. Also bei mir persönlich war das nicht so schlimm. Oder ich konnte da gut, aber wir haben welche, die sind da dran, beinahe verzweifelt. Jetzt muss ich sagen, in der Zeit, wo ich dort war, war die Kampfhandlung in Da Nang wenig. Was wir mitgekriegt haben, ist Attacken auf die Märkte mit Raketen. Und da hat es mich immer mitgenommen, wenn Kinder gebracht wurden. Verbrannte Kinder, Napalm-Verbrannte. Also nicht die Napalm-Verbrannten, von denen man immer redet, von den Amerikanern, sondern von der anderen Seite. Die einfach die sogenannten S-7-Raketen haben die nachts in Stellung gebracht und tagsüber dann in die Stadt geschickt.
Aber das ist ja schon auch eine Entscheidung, auch bei dir jetzt gewesen, ins Kriegsgebiet zu fahren. Du hast schon so ein bisschen beschrieben, wie gefährlich hast du das denn wahrgenommen für dich persönlich?
Also für mich gar eigentlich, ja, ich hatte keine Zeit, nach der Gefahr zu gucken. Man musste funktionieren. Man musste permanent Entscheidungen treffen. Und das haben wir gemacht. Und ich habe manchmal gemerkt, einen Tag oder zwei Tage später habe ich angefangen zu zittern.
Aber jetzt ist die Kommunikation ja heute auch eine andere. Was hat denn deine Familie damals dazu gesagt? Heute kann man FaceTime oder keine Ahnung was, sich schnell updaten. Aber das war ja früher ganz anders.
Ich war damals ledig. Das ist wichtig. Also mit verheiratet, das wäre, glaube ich, nicht gegangen. Und meine Eltern haben gesagt, ja, der ist verrückt, lass ihn. Kommunikation war nicht möglich auf dem üblichen Weg. Man hat Telegramme geschickt. Und manchmal oder ein oder zweimal konnte ich Amerikaner dazu bewegen, mich durchzustellen per Telefon. Im Übrigen saß ich in Saigon oft 2-3 Stunden auf der Post und habe nach dem Gespräch gewartet. Im zweiten Drittel bekamen wir einen Funkmast, die Malteser im Gelände. Und dann konnte man mit Köln konnte man dann sprechen über Kurzwelle, aber auch da nur 3 Stunden am Tag, je nachdem wie die Sonne stand. Auch da musste man Dinge lernen, die hatte ich nie im Kopf.
Und wie war das freizeitmäßig? Du sagst, du hast eigentlich gar nicht so viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken, aber irgendwann ist der Klinikalltag ja, man kann ja nicht 24 Stunden arbeiten, dann ist halt auch mal ein bisschen Freizeit. Wie sehr hast du das mitgenommen und wie gefährlich war das dann auch in der Freizeit, da irgendwas zu machen? Oder wart ihr da auch komplett einkaserniert?
Wir blieben meistens in Da Nang, in der Umgebung. Und ich hatte, als eine meiner Aufgaben war auch, jede Woche 2-3 Mal Briefing. Wie ist die Sicherheitslage? Und da war ein guter Gesprächspartner war der amerikanische Konsul. Wir hatten miteinander ein gutes Verhältnis, weil er mein Französisch schätzte. er als Amerikaner sprach mit mir und ich mit ihm auf Französisch. Also auch, das sind so
ungewöhnlich.
Ja, gut, Diplomaten bei den Amis, die können Sprachen. Normalerweise können die keine Sprachen. Und der hat mir immer verlässlich gesagt, da und da und da, da ist gefährlich, raus, ja, nicht raus. Und wir hatten eigentlich zwei Orte in Da Nang und in der Umgebung. Die Schwestern des Ordens Saint-Paul de Chartres, die hatten am Strand ein großes Waisenhaus. Und wenn ich die Schnauze voll hatte, ging ich am Sonntag dorthin. Klingt blöd für einen jungen Mann, damals 27, habe ich mir ein kleines Kind mit 2, 3, 4, 5 Monaten geschnappt und hab's am Strand rumgetragen. Ich habe das dann aber oft nicht mehr gemacht, weil die Kinder dann gebrüllt haben, als ich das Kind wieder zurückgegeben habe.
Ja, aber so verarbeitet das jeder ja wahrscheinlich auch ein bisschen anders.
Und es gab im Großen, in der Bucht von Da Nang, gab es ganz am Ende ein Lepradorf. Das konnte man nur per Boot erreichen. Unsere Ärzte haben in ihrer Freizeit diese Leprakranken versorgt und da bin ich oft mit. Und wir haben gesagt, wenn der Krieg, wenn es heiß wird, dann gehen wir dorthin. Denn da geht zu den Leprakranken, da geht auch kein Soldat hin.
Aber es ist gefährlich geworden für einige von euch. Es gab auch Entführungen.
Es gab 5, die wurden entführt in Anhoa und 3 haben es nicht überlebt.
Das heißt, die sind einfach zu weit rausgegangen, aus Da Nang raus?
Nein, die waren in einem Dispensarium, also in einem kleinen Krankenhaus.
Mhm, okay.
Und was die da gemacht haben und warum die da entführt wurden, das weiß man nicht genau. Das heißt, das ist jetzt zweitrangig. Auf jeden Fall, die 5 wurden entführt. Und während meiner ganzen Zeit in Da Nang haben wir Recherche betrieben. Wer weiß was? Wo sind die? Was ist los? Und im Jahr 1973 gab es ja das sogenannte Friedensabkommen in Paris und da wurde genannt und gesagt, alle Gefangenen werden befreit, werden rausgelassen. Es ging natürlich in der ersten um die Amerikaner. Und da waren dann 2 Deutsche dabei. Und als wir die Namen hatten, war klar, Monika Schwinn und Bernhard Diehl. Und 2 Filipinos. Und die waren dann in den letzten Wochen waren die im sogenannten Saigon Hilton, Hanoi Hilton. Was ist das?
Ein Hotel?
Ja, ein großes Gefängnis.
Das ist ja auch so eine Art Hotel.
Man nannte es Hilton. Und die wurden dann mit dem Flugzeug auf den Stützpunkt der Amerikaner in den Philippinen, auf Clark geflogen. Und das Bild werde ich auch nie vergessen. Auf dem amerikanischen Stützpunkt stand der amerikanische General, neben ihm Ferdinand Marcos, der damalige Präsident, und auf der anderen Seite ich. Klingt so, wie es ist. Und ich habe meine 2 Deutschen in Empfang genommen.
Und wusstest du damals schon, dass die anderen 3 das nicht überlebt
ja, ja,
haben?
Ja, das wussten wir.
Wusstet ihr?
Das hat sich ja, das war. Die 2 von den 3, die sind gleich nach 6 Wochen gestorben an Entbehrung, wahrscheinlich Malaria oder weiß man nicht. Und die 3., die ist dann nach ein paar Monaten gestorben. Und Bernhard Diehl und Monika Schwinn haben sich dann 4 Jahre lang in schrecklicher Bedingung aufhalten müssen.
Die Malteser waren insgesamt wie lange?
9 Jahre.
9 Jahre waren sie da, bis zum Ende des Krieges?
Bis zum Ende des Krieges, bis zum 8. und 29. März 1975.
Da warst du in anderer Mission, aber glaube ich kurz vorher schon raus.
Ja, Tuschinski hat mich geschickt, oder es war vereinbart, und ich war in Hue noch, beim Erzbischof. Tage vorher.
Und das Ende des Krieges ist aber dann sehr dramatisch gewesen für einige, die da wirklich unter mysteriösen Umständen rausgekommen sind, gerade ja, noch, oder?
Also die Dramatik kann man vergleichen mit Kabul. Kabul sagt er in den jetzigen, die wissen, das kann man eher vergleichen, dass es innerhalb von wenigen Tagen zusammengebrochen ist.
Quasi die Flugzeuge, die dann aus Kabul raus
gegangen ja, also sind. Kabul ist ja innerhalb von 3-4 Tagen. Ja. 3-4 Tage war es in Vietnam nicht, es war ein Monat. Ja. Man, das Land ist ja auch viel größer, das ist ja 2.500 Kilometer lang. Und die Nordvietnamesen haben das von oben, vom Norden her übernommen. Zuerst haben sie Hue überrannt. Und als wir damals noch als Letzte in Hue waren, haben wir schon Hunderte oder Tausende von Flüchtlingen gesehen. Immer in Gruppen von 50 oder 100. Und diese Flüchtlinge, das bleibt mir auch im Kopf. Weil ich ja Flüchtlinge schon bei der Osteroffensive 72 mitgemacht habe in Da Nang. Da habe ich auch geschrieben, wie Da Nang innerhalb von 48 Stunden 350.000 Einwohner hat 400.000 Flüchtlinge bekommen. Kann man sich das vorstellen?
Nee, kann man nicht. Und die Flucht ging dann per Hubschrauber, per Boot, also auf allen möglichen.
Ja, nein, von den Vietnamesen, die kamen per Fuß.
Ja.
Aber die Deutschen, die sind rausgeflogen per Boot und die per Hubschrauber. Die Ärztin Dr. Gudrun Zimmermann, die hat ja berichtet, die saß auf den Kufen vom Hubschrauber und wurde festgehalten. Die Füße mit ihren Chats, die waren draußen und sie war die Letzte, die noch rauskam.
Das ist das, was du mit dem Bild von Kabul meintest, als die Flugzeuge raus sind und viele sich da irgendwie versucht haben, noch dran zu hängen. Das ist ja quasi das Gleiche.
In Da Nang wollten damals Hunderttausende weg. Möglich waren vielleicht 500.
Und du bist aber immer wieder zurückgekommen. Also ich habe eben im Vorgespräch schon gehört, du durftest 25 Jahre gar nicht einreisen nach Vietnam.
Ja,
aber du bist seit 2000 wieder sehr regelmäßig und auch heute immer wieder da. Was machst du da heute?
Ich kann dir schon mal erklären, warum. Ich zitiere da immer gern den kleinen Prinzen von Saint-Exupéry. Ja? Du bist zeitlebens dafür verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Und ich habe mich eingelassen in die vietnamesische Kultur. Ich habe mich vertraut gemacht. Und ich habe sehr viel gelernt. Ich habe sehr viel schätzen gelernt. Und meine Affinität ist sprichwörtlich. Und daher gehe ich hin und tue das, was ich als Deutscher kann, helfen. Beim Aufbau.
Was baut ihr gerade auf? Also was macht ihr da gerade?
Wir haben
was
verschiedene Projekte. Die vorher genannten Schwestern, die Kongregation Saint-Paul de Chartres, mit ihren 300 Kindern und Jugendlichen mit Behinderung, ist ein führendes Zentrum in Vietnam, auch dank deutscher Hilfe und amerikanischer Hilfe. Zeigen, dass Kinder mit Behinderung eine Würde haben. Und das ist eine ganz tolle Art und Weise und da helfe ich gerne mit. Mhm. Da muss man die deutsche Mentalität ein bisschen mit der vietnamesischen vergleichen. Und Nonnen werben nicht gern für sich, lautstark. Nein, ich sage, ihr müsst aber werben. Werbung, Marketing ist die Hälfte. Die andere Hälfte ist das Gute tun. Und das mache ich und wir sind viel dort. Und ich unterstütze auch viele Projekte der Caritas dort.
Das heißt, es vergeht eigentlich kein Tag in deinem Leben, wo du nicht über Vietnam nachdenkst, kann man das so sagen?
Ah, jeden Tag, das ist jetzt übertrieben, aber ich habe dreimal in der Woche Kontakt mit Vietnam.
Wie gut ist denn dein Vietnamesisch?
Null. null. Wenn die reden untereinander, dann verstehe ich schon, über was sie reden. Aber die vietnamesische Sprache ist so verrückt für mich, weil es da nicht um eine Buchstabenfolge ist, sondern es geht um die Tonalität. Also je nachdem, wie ich etwas betone, heißt es was völlig anderes.
Das ist im Chinesischen, glaube ich, auch so.
Chinesen haben 4 und die Vietnamesen haben 5 Akzente. Also Ga ist das Huhn, Ga ist der Fisch und Ga ist der Bahnhof.
Ja, da kann man schon mal leicht also, in Schwierigkeiten kommen.
Und ich habe ja eigentlich also mit Englisch, Französisch und auch Deutsch gibt's ja auch, kommt man gut durch. Und heute sowieso.
Und du bist auch mit deinen ehemaligen Mitstreitern noch im regelmäßigen Austausch, die damals mit da waren, oder?
Ja gut, wir hatten 2 große Treffen mit den Maltesern, 6 und 16. 6, da war der legendäre Peter Scholl-Latour sogar da und Graf Landsberg noch. Und 16 waren wir dann auch nochmal in Ereshoven und da waren wir, glaube ich, 80 ehemalige. Da sind jetzt einige schon gestorben. Und es war bewegend, weil da trifft man sich. Und da war unter anderem auch der Bischof von Da Nang eingeladen. Und der kam mit ein paar Ehemaligen. Man kann jetzt nicht alle einladen, aber wir waren, glaube ich, 5 oder 6 durften mitkommen. Und das war bewegend.
Das Krankenhaus von damals, steht das noch?
Ja, das steht noch, ist aber völlig umgebaut. Es war damals ein Flachbau und jetzt ist es 5-stöckig.
Aber immer noch ein Krankenhaus?
Ja, wir haben einen Grundstein für die medizinische Versorgung von der ganzen Region gelegt. Und das ist zwar ein sogenanntes Regierungskrankenhaus, das müsste ich jetzt weiter erklären, bringt aber nichts. Nebendran ist das General Hospital, aber die beiden gelten jetzt als universitäre Krankenhäuser.
Was hat das mit dir gemacht, deine Zeit in Vietnam? Was hast du mitgenommen? Wie wichtig war das in deinem Leben?
Ich habe letztlich meinen Beruf geändert.
Weil?
Weil ich habe ja Studium, Diplom-Verwaltungswirt. Und war 3 Jahre beim Regierungspräsidium in Tübingen in der Haushaltsabteilung. Ist eine sehr spannende Tätigkeit gewesen. Das sage ich jetzt ein bisschen mit Anführungszeichen. Und es war auch mit ein Grund, warum ich nach was anderem gesucht habe. In Vietnam, das fiel mir in den Schoß. Und als ich zurückkam, war ich für diese Arbeit nicht mehr geeignet. Ich kann das erklären. Ich kam zurück und kam dann in die Bußgeldstelle. Und musste gut Bußgeldbescheide bis zu 30 Mark damals durfte ich ausstellen. Mhm. Und ab 30 Mark musste ich meinen Chef unterschreiben lassen. In Vietnam hatte ich aber Hunderttausende Mark zur Verfügung. Mhm. Kann man das verstehen, dass mir das nicht mehr geht?
Absolut.
Und dann bekam ich ein Angebot, in die kirchliche Jugendarbeit zu gehen, hauptberuflich als Diözesansekretär beim BDKJ. Und war dann 6 Jahre eigentlich recht zufrieden, denn da kann man auch gestalten. Da muss man nicht, da hat man Bläderle immer fragen. Und dann kam im Jahr 79 eine dringende Bitte der Malteser. Ich soll die medizinische Versorgung von 2 Flüchtlingslagern in Thailand aufbauen. Mhm. Jetzt kann man daraus schließen, so schlecht war ich in Vietnam nicht, sonst hätten die mich nicht mit einer ganz verrückten Aufgabe betraut, nämlich 79 für Vietnamesen in Thailand tätig zu sein. Das muss man wissen, Laos ist ein ganz schmaler Strand, vielleicht 100 Kilometer. Mhm. Viele Flüchtlinge gingen nach Thailand. Mhm. Das war auch nochmal eine Herausforderung. Und von dort aus wurde dann die Caritas auf mich aufmerksam und dann war ich 35 Jahre bei der Diözesane Caritas.
Was bedeutet dir der Einsatz so im Nachhinein?
Ja, ich habe gelernt, ein Leben zu gestalten. Nicht, dass ich das vorher nicht konnte, aber das war eine steile Vorlage für ein gelingendes Leben. Und da bin ich auch Maltesern sehr, sehr dankbar.
Bist du den Maltesern verbunden geblieben über all die Zeit?
Ja, insoweit, wenn die auch mit mir verbunden blieben. Und das ist ein kleiner Wermutstropfen. Ich hätte mir gewünscht oder ich wünsche mir, dass die Malteser sich erinnern, was für sie als große, gute Hilfsorganisation Vietnam und Da Nang bedeutet. Mhm. Und dass man die dortige Mitarbeiterschaft nicht enttäuscht. Mhm. Mit anderen Worten, das können ganz kleine Projekte sein, aber Zeichen setzen. Kreativität hat da keine Grenzen. Das ist mein Wunsch.
Du wolltest noch was zur Politik in Vietnam auch sagen.
Also was ich gelernt habe in Vietnam, ist, wie Politik dort funktioniert. Auf dortige Art. Ich nenne drei Beispiele. Der Flaggenstreit. Mhm. Streiten die doch, wo die deutsche, die vietnamesische und die Malteser Flagge, wer da in die Mitte ist, war mir so wurscht. Aber die haben gestritten. Wer ist da in die Mitte? Ja, das klingt lächerlich, aber das war dann ihr Problem. Ja. Dann, wir brauchten einmal Blut und Medikamente für Tollwut. Mhm. Und ich setzte mich ins Flugzeug, flog nach Saigon mit einer Kühlkanne in der Hand und bekam dann das Medikament, bekam aber keinen Flug zurück. Ich wusste aber, wenn ich das nicht dann und dann abliefere, hat es keinen Wert mehr. Läuft das die Gültigkeit, mhm, die Fälligkeit aus. Dann habe ich bis zum Gesundheitsminister mich gebrüllt, nicht, das darf man bei Vietnamesen nie, aber deutlich gesagt. Und dann bekam ich einen Sitz im Flugzeug und ich weiß, dass eine Frau auf dem Klo dann von Saigon nach Da Nang fliegen musste. Dann muss man sich zum Dritten auch Ehrungen annehmen. Die vietnamesische Regierung war natürlich interessiert an den Deutschen, hm, indem man uns mit Orden zuschmiss. Mhm. Also ich wurde auch dekoriert. Mhm. Das müssen Sie auch zuerst mal annehmen. Mhm. Ja, gute Mühle zum bösen Schild, denn ich wollte das nicht.
Die Schwaben sind bescheiden.
Weiß ich nicht, aber ich also als Schwabe sowieso. Ich wurde Ehrenbürger von Da Nang, aber das hielt dann nur bis zum März 1975. Ich war jetzt vor 5, 6 Jahren war ich beim Oberbürgermeister in Da Nang, aber der hat sich nicht mehr drauf bezogen und ich habe natürlich nichts gesagt.
Schade eigentlich.
Nee.
Wäre auch schön.
Ja.
Jetzt nur mal ein paar Monate ist ja jetzt nicht so schön. Da kann man ja auch mal ein ganzes Leben lang.
Nee, wollte ich nicht.
Du hast gesagt, was du dir wünschst Richtung Malteser. Generell, was würdest du dir sonst wünschen bis 2050 einmal im Jahr
ja, gut,
nach Vietnam rüberfliegen?
Ja, ich werde, oder mit meiner Frau auch, oder mit Freunden werden wir so lange fliegen, wie ich das kann. Mhm. Das hat noch einen ganz rein technischen Grund. Wir haben seit 15 Jahren einen Sohn in Neuseeland.
Oh.
Und da ist es immer Zwischenstation.
Halber Weg.
Halber Weg, das klingt jetzt blöd. Nee, beides ist wichtig.
Ja.
Aber wir haben dann zwei Gründe zu fliegen.
Zwei gute Gründe, wie ich
ja,
finde.
Ja, zwei sehr gute Gründe. Und wenn man sieht, wie wir ihn empfangen werden, am Flughafen von Da Nang, das ist immer ein Spektakel. Und noch schlimmer ist der Abschied.
Kennen dich, also vielleicht sagst du noch mal was zu Da Nang. Wie groß ist die Stadt? Wie viele Einwohner hat die?
Mittlerweile 1,2 Millionen Einwohner. Okay. Aber es gibt bis zum heutigen Tag ein Klang, Duck, Deutsche. Klingt gut. Auch damals schon, Duck, aha. Keine May, keine Amerikaner. Mhm. Wobei ich nie den anti-amerikanischen Reflex losließ. Mhm. Das will ich nicht. Mhm. Denn da gab es tolle Leute unter den Amis. Aber wir haben uns schon unterschieden, indem wir zum Beispiel immer mit weiß gekleidet rumliefen. Mhm. Also mit weiße Hose, weißes Hemd. Mhm. Damit wir auch sichtbar, wir sind etwas anderes. Mhm. Wir sind keine GIs. Und das hat sich bis zum heutigen Tag durchgezogen. Also das nimmt jetzt natürlich klar ab. Mhm. Aber noch vor 20 Jahren waren die meistgesuchtesten Medikamente, die kamen aus Deutschland. Mhm. Die Vietnamesen wollten in Apotheken deutsche Medikamente. Da waren wir schuld. Ja, mein Wunsch ist, dass sich da ein bisschen was noch weiter tut. Ich wiederhole, das muss nicht groß sein. Aber die Verantwortung von damals sollte sich auch heute noch zeigen. Weil letztlich die Vietnamesinnen und Vietnamesen traurig sind. Auch die dortige Kirche ist dankbar für jeden Handschlag. Und das Feld ist bereitet. Wenn Malteser dorthin gingen und die dort unterstützten im Rahmen einer klaren Absprache, die wären hoch willkommen.
Wir nehmen das einfach mal so mit und wünschen, dass das vielleicht dann auch passiert. Ja. Ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch. Ich wünsche dir, deiner Familie alles Gute. Ich hoffe, dass du viele Reisen nach Vietnam unternehmen wirst. Ja. Und habe mich sehr gefreut, dass du die Einladung angenommen hast. Vielen Dank.
Gerne.
Schön, dass ihr bei unserem Podcast Retten, Helfen, Reden mit dabei gewesen seid. Ihr findet uns ab jetzt regelmäßig überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald.